Ja, wie viele wissen, ich arbeite ja unter anderem bei IKEA und da gab es jetzt eine Durchsage, also eine Ansage an uns. Es gibt wohl irgendwelche Leute, das ist ein neuer Trend aus USA, dass man sich einschließen lässt im IKEA und dann bleibt man die ganze Nacht da drin und springt da rum und macht irgendwelche Selfies, keine Ahnung, schickt die an seine Freunde, kommt sich mega cool vor. Und morgens versucht man dann ganz schnell irgendwo wieder rauszurennen, ohne dass die Mitarbeiter das merken. Bitte? Die Alarmanlage geht an, also die haben eigentlich keine Chance, aber ja, sie versuchen es zumindest. Man denkt natürlich, solche Spinner, oder? Das sind ja echt ein paar, naja. Aber das heutige Thema, da geht es auch um verschlossene Türen. Und ich glaube, wir verschließen auch öfters mal die Türen hinter uns, sogar ganz gerne. Und die Jünger, die haben das auch gemacht. Und der heutige Bibeltext, also das Thema heißt die geöffnete Tür. Und der Text ist Johannes 20, Vers 19 bis 23. Ja, Johannes 20, Vers 19 bis 23. Als es nun an jedem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Ja, ich möchte zuerst über die verschlossene Tür reden und dann über die geöffnete Tür und dann, wie wir durch diese geöffnete Tür hinausgehen können. Das mal ganz toll eingeteilt in drei Punkte, dass ihr gut folgen könnt, weil es ist schon ein großes Thema, was mir da irgendwie so aufgefallen ist hier. Ja, ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Da sitzen jetzt die Jünger vom Herrn hinter verschlossenen Türen und haben Angst. Und diese Angst, die ist nicht unbegründet, weil Jesus ist vor 3 Tagen gekreuzigt worden, aufs Grausamste vorher behandelt worden. Und Jesus hatte ihnen das alles vorausgesagt, was passieren würde. Aber sie hatten es nicht so recht verstanden alles. Die haben das auch nicht so richtig geglaubt. Irgendwie, es war so ein bisschen eigenartig, was Jesus da immer so alles sagte. Und da saßen jetzt die Jünger und haben Angst. Und ich denke, die haben auch viel Schuldgefühle gehabt. Weil sie haben eigentlich auf der ganzen Linie versagt, als Jünger vom Herrn. Wenn jemand stirbt, dann kommt einem auch so einiges in den Kopf. Was waren eigentlich die letzten Worte, die ich mit der Person geredet habe? Hätte ich ihr nicht nochmal sagen müssen, wie lieb ich sie habe? Oder vielleicht ist auch noch irgendwas da, wo etwas nicht bereinigt werden konnte. Und dann bleibt es und bleibt. Das ist nicht so leicht. Als ich die Nachricht von Uli hörte, dass er verstorben ist, da hatte ich auch Schuldgefühle, weil ich hatte ihm immer versprochen, ich besuche dich nochmal und dann wollten wir Forellen fangen, da waren so tolle Fische in seinem Bach und dann wollte er die grillen und wir wollten die essen. Ich habe es versprochen, ja, ich komme, ich war aber nicht da. Und das kam mir dann wieder in den Kopf, ich kann jetzt nicht mehr zu ihm fahren. Und ich glaube, so ähnlich müssen die Jünger sich auch vorgekommen sein, als sie jetzt da saßen. Sie konnten nicht mehr mit Jesus reden, der war weg, der war in der Grabkammer. Und sie müssen sich noch viel schlimmer vorgekommen sein, weil es war der Messias, es war der Herr, der gestorben war. Es war ihr Lebensinhalt. Und ja, vorher war noch einiges passiert. Zu ein paar Jüngern hat Jesus gesagt, hey, kommt mit, ich will jetzt mit dem Vater reden. Und wacht bitte und betet, das wird jetzt hart für mich. Und er hat geschwitzt, Blutstropfen. Und er hat geweint vom Vater. Es war fürchterlich für ihn, weil das Kreuz vor ihm stand und die Sünde, die er auf sich laden musste. Und die Jünger, die haben ihn im Stich gelassen. Sie sind eingeschlafen immer wieder. Sie waren so müde. Und anstatt mit ihm zu beten, ihm die Hand zu halten, ihm die Stirn abzuwischen oder mal mit kaltem Wasser die Stirn irgendwie zu kühlen, die haben geschlafen. Die haben gar nicht kapiert, was da abging. Petrus hat bei der Festnahme, als Jesus festgenommen wurde, hat er sein Schwert geholt. Ich verteidige dein Reich. Ja, total. Hallo? Jesus hat das gar nicht, was, das hat Jesus doch nie gesagt, mit dem Schwert irgendwie sowas zu machen. Er hat voll daneben gelegen. Und auch die anderen Jünger, sie haben alle gesagt, nicht nur Petrus, wenn da irgendwas kommt, immer, wir gehen mit dir bis in den Tod. Als es soweit ist, sie rennen alle weg. Alle sind's weg. Alle haben ihn im Stich gelassen. Und wenn man sich das vor Augen malt, dann bleibt wirklich nicht mehr viel Gutes an den Jüngern. Sie haben nicht verstanden, worum es Jesus ging. Sie haben nicht verstanden, wofür das Herz Gottes schlägt, die Verlorenen zu retten. Sie haben nicht verstanden, was es Jesus gekostet hat und kosten würde, was vor ihm lag. Sie haben, meine Güte, das waren echt ein paar Leute. Das versteht man fast gar nicht, oder? Also ich verstehe es fast nicht. Aber man muss barmherzig sein mit ihnen. Ja, sie schliefen ein und liefen weg. Und jetzt sitzen sie da, meine Güte, Alter, wir haben doch alles falsch gemacht und jetzt ist er weg. Was, wie geht's jetzt weiter? Ja, und dazu kam dann auch diese Angst vor den Juden. Die Juden hatten gesagt, alle Leute, die Jesus nachfolgen, die schließen wir aus der Synagoge aus. Ich denke, das hat die gleiche Bedeutung wie in einem muslimischen Land, wo einer zu Jesus findet, dass dann die ganze Gesellschaft sagt, mit dir haben wir nichts mehr zu tun. Das heißt, wenn er ein Geschäft hatte, dann geht man nicht mehr dort einkaufen. Das heißt, dass seine Lebensgrundlage genommen ist. Und das ging den Juden auch durch den Kopf, den Jüngern. Meine Güte, das ist alles kaputt. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Kurz gesagt, auf der ganzen Linie versagt und ein Haufen Scherben vor ihnen. Was geht jetzt? Was können wir jetzt noch machen? Was ist jetzt... Ja, wie soll es weitergehen? Und dann kamen sicherlich auch viele Zweifel auf. Haben wir vielleicht auf den falschen Messias gesetzt? War er vielleicht doch nicht Gottes Sohn? Jetzt ist er gestorben, jetzt ist er weg. Eigentlich Gottes Sohn sollte ein großes Reich aufbauen, die Römer vertreiben. Irgendwas stimmt da doch nicht. Und das alles, obwohl Jesus ja eigentlich da war. Das ist das Interessante. Jesus war schon längst auferstanden. Jesus war schon der Maria begegnet und Maria Magdalena. Und Maria Magdalena hatte er extra zu den Jüngern geschickt und gesagt, hey, geh hin und sag denen mal, ich bin wieder da, ich treffe euch bald. Erinnert euch dran, was ich euch alles gesagt habe. Und aber ja, das Wort einer Frau, das hat nicht so viel gegolten damals bei den Juden. Das war, es hat vor Gerichts nichts gegolten und die Jünger, die waren da voll auf der gleichen Linie mit den Linien, mit den Juden. Die Magdalena hat da irgendwas erzählt, aber die hat wahrscheinlich Halluzinationen gehabt. Das glauben wir denn nicht. Unsere Situation ist mies, Jesus ist nicht da, es ist alles verloren. Da haben sie auch versagt. Jesus hat ihnen einen anderen Umgang mit Frauen vorgelebt. Versagen, versagen, nochmal versagen, es wird so richtig trüb. Merkt ihr das? Die Stimmung sinkt so ein bisschen. Und jetzt muss ich noch auf uns kommen. Wie oft versage ich? Wie oft versagen wir? Und verstecken uns auch hinter verschlossenen Türen. Ich kenne das jedenfalls. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich lese diese ganzen wunderbaren Dinge in der Bibel. Wie wunderschön Jesus ist. Wie er mich liebt. Was er alles gegeben hat für mich. Ich lese, dass die Herzensanliegen Gottes, was Jesus am Herzen liegt. Und ich drecke das doch irgendwie immer wieder weg. Ich sehe, wie sehr Jesus sein Leben hingegeben hat für mich. Und ich bin kaum bereit, ein bisschen mal hinzugeben von mir. Und dann gibt's Situationen, wenn ich in mein Leben guck, versagt. Eine Möglichkeit, versagt. Einen Auftrag, versagt. So sind wir halt. Wir sind nicht besser als die Jünger. Und ja, da ist dieser Auftrag, den Gott uns gibt. Gott möchte durch uns den Menschen begegnen. Und diese wunderbare Botschaft verkündigen. Und wir lassen viele Möglichkeiten verstreichen. Das passiert einfach. Und in der letzten Gemeindeversammlung, Dani ist jetzt gar nicht da. Dani hat sich ja aufstellen lassen, also zur Wahl als Diakon für Mission und Evangelisation. Er hat gesagt, hey Leute, wenn ihr mich wählt, dann macht ihr ein Kreuz für euch, dass ihr bereit seid, Mission, Evangelisation zu leben, an dem Ort, wo ihr seid. In eurer Nachbarschaft, überall. Ich stehe voll hinter ihm. Ich finde das richtig cool, dass er das macht. Bin fast neidisch, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin. Ich finde das super, weil er hat voll recht damit. Aber was sind die ersten Gedanken, die einem dann in den Sinn kommen, wenn man das hört? Wenn ich ehrlich bin, selbst ich, also was heißt selbst ich, ich hatte den Gedanken, meine Güte, Menschenfurcht, meine Nachbarn, so bei manchen fällt mir das wirklich schwer. Also manchmal fällt es mir leicht, aber irgendwo, oh Mann, ich könnte mich wirklich blamieren. Wenn dann da auf einmal irgendwie ein Haufen aus unserer Gemeinde da stehen, die singen dann da alle Lieder oder keine Ahnung was, oh Mann, ey, das ist ja, oh, wir schämen uns und wir haben Menschenfurcht. Und das bedeutet eigentlich, dass wir unsere Tür verschließen, vor dem, was Gott tun möchte. Und das Thema, diese Tür verschließen, das kann man auf sämtliche Bereiche im Glauben anwenden. Da könnte man jetzt ein ganzes Jahr wahrscheinlich drüber predigen, habe ich festgestellt. Ich möchte es einfach mal auf diese Sendung, wozu wir gesandt sind, versuchen zu begrenzen. Jesus sagt in Offenbarung 3, Vers 20, nicht zu den Verlorenen, sondern zu den Christen, zu der Gemeinde Laodicea sagt er das: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Ja, mach die Herzenstür auf, lass Jesus rein, lass ihn nicht irgendwie so vor der Tür stehen oder so im Türrahmen, so kann man auch nette Gespräche führen, ne? Oder im Flur, nein, wir sollen ihn ganz reinlassen, also in unser Esszimmer und uns mit ihm an den Tisch setzen. Und wenn ihr mal ein richtig nettes Essen hattet, so mit jemandem Gemeinschaft, das ist, da hat man echt Gemeinschaft, da hat man Freude. Und die Freude hat man dann auch, wenn man Jesus so reinlässt. Das passiert definitiv. Aber es gibt auch Situationen, da ist man so am Boden, so verzweifelt, man hat so viel Angst, man ist vielleicht auch völlig verwirrt, wie die Jünger jetzt. Da muss Jesus die Tür aufstoßen. Und dazu möchte ich gerne eine Stelle aus dem Alten Testament aufschlagen, aus Jesaja 57, Vers 15 bis 16. Ich glaube, das ist so 700 Jahre 700 Jahre vor dieser Situation war das jetzt. Also er hat das prophezeit. Denn so spricht der Hohe und der Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich. Und bei dem der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Denn ich will nicht ewig rechten und nicht ohne Ende zornig sein. Denn ihr Geist würde vor mir verschmachten und die Seele, die ich gemacht habe. Ja, das ist unser Herr. Und damit möchte ich zu dem zweiten Thema kommen, diese geöffnete Tür, die da ist. Mitten in dieser von Furcht, Trauer, Verzweiflung gezeichneten Situation der Jünger, mitten rein in diesen Raum, wo die Türen richtig verriegelt sind, bestimmt noch mit einem dicken Balken dahinter, wie man das so früher hatte, ist auf einmal Jesus und er steht mitten unter ihnen. Also so wie wenn jetzt Jesus auf einmal hier bei uns steht, steht plötzlich da. Ich glaube, Lukas schreibt das, dass sie sogar dachten, es wäre ein Gespenst. Also die waren völlig, was ist denn jetzt auf einmal los? Und wenn man das überlegt, wie weit sie davon weg waren, das einfach zu ahnen schon, dass das passieren würde. Ich habe das Johannesevangelium für die Predigt extra mal durchgelesen. Und es ist so interessant, wie Jesus andauernd Hinweise gibt, wie er sie darauf vorbereitet, eigentlich genau auf das, was kommt. Alles hat er ihnen gesagt. Und auch dazu hat er ihnen gesagt, hey, ich werde auferstehen und ich werde wieder zu euch kommen. Und dann werdet ihr Freude haben. Also da hätten sie dran denken können. Vielleicht haben sie auch dran gedacht, aber sie haben es nicht geglaubt. Sie haben nicht geglaubt, dass das passieren könnte. Und jetzt passiert's. Aber es war halt auch etwas recht Krasses. Die Tür war verschlossen und Jesus setzt sich komplett über die Naturgesetze hinweg. Ich meine, er hat sie auch gemacht, das kann er ja gut machen. Und das zeigt uns etwas Wunderbares eigentlich, nämlich dass wir können noch so die Türen verriegeln. Gott, für Jesus ist es kein Problem, er kann da immer wieder durchbrechen. Wenn wir auf dem Boden sind, richtig zerschlagen und kaputt sind und meinen, hör mal, in meinem Leben, da geht gar nichts mehr weiter. Er kann da rein und kann diese Türen durchbrechen. Er ist einfach da. Er ist einfach immer da. Ja, wenn wir meinen, wir sind von Gott verlassen und vergessen und so Situationen kennt man. Ich denke, das kennt jeder Christ. Es ist nicht alles nur immer so Höhenflug, alles so toll. Wir dürfen daran denken, Jesus ist auferstanden. So wie die Jünger es hier erleben durften. Er lebt. Er ist da. Und er kommt mitten hinein in ihre Verzweiflung und kommt hinein und geht nicht sofort wieder und sagt ciao, so kurz mal Hallo gesagt, sondern er sagt, Friede sei mit euch. Shalom ist das, glaube ich, dann. Shalom. Friede sei mit dir, sagt er auch. Und das ist ein ganz alter Gruß aus Israel. Das heißt nicht einfach nur so Hallo und so wie wir oder guten Tag und wir meinen gar nicht so wirklich was damit, sondern sie meinten was damit. Sie meinten wirklich ein umfassendes Heil letztendlich mit Gott, wirklichen Frieden mit Gott. Das meinten sie, das wünschten sie sich einander. Nicht nur Frieden in der Welt, sondern Frieden auf die Ewigkeit bezogen. Und das ist eine Ansage, wenn Jesus das hier zu den Jüngern sagt, die ihn eigentlich total verlassen hatten. Und deswegen müssen wir uns das ein bisschen anschauen, dieses Frieden sei mit euch. Jesus hätte jetzt kommen können, so, oh Mann, ey, ihr seid echt so ein Haufen. Oh, meine Güte. Ich hätte es so gemacht wahrscheinlich. Oder er hätte kommen müssen, oh Mann, ey, so total enttäuscht. Oder wütend. Ihr, ey, was? Ich hatte es euch alles gesagt und ihr hört nicht. Ihr hört nicht und hört nicht. Ihr seid solche Versager. Das macht er nicht. Das macht er alles nicht. Anstatt ihnen ihr Versagen vorzuhalten, tröstet er sie und sagt, Friede sei mit euch. Und ja, das ist unser Herr und das ist einfach wunderbar. Und den müssen wir einfach immer wieder anschauen, um das zu verstehen, um uns immer wieder daran zu erinnern. In Johannes 14, Vers 27 hat er selbst gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ja, die Welt, die kann uns einen kurzen Frieden geben. Mittlerweile sieht's mit Frieden immer schlechter aus auf der Welt. Aber hier geht's um ewigen Frieden, ewiges Leben. Und das ist was Großartiges, Gewaltiges. Paulus schreibt darüber im Römerbrief, Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum geht's. Frieden mit Gott, mit dem Vater. Und Frieden mit Gott, den bringt er jetzt den Jüngern, den bringt er uns. Und er hat's möglich gemacht, und den spricht er zu. Und dann sagt er, ja, letztendlich, meine Freunde, da steht nichts mehr zwischen uns. Ja, ihr habt eure Zweifel, eure Dinge, wo ihr völlig versagt habt, aber das ist euch vergeben. Das sagt er ihnen nämlich. Ich habe am Kreuz eure Schuld getragen, da ist nichts mehr. Ich habe das getragen. Du hast diesen Rucksack gar nicht mehr auf, du meinst es, aber ich habe es getragen. Ich habe, lieber Petrus, für dich, für diese Lügen habe ich am Kreuz gehangen. Ich habe, wo du mich verleugnet hast. Und auch dafür, dass ihr mich alle verlassen habt und auch für eure Zweifel habe ich am Kreuz gehangen. Das sagt er ihnen. Und das ist wunderbar, wenn wir das überlegen. Vielleicht schlagen wir nochmal Jesaja auf 53, Vers 2 bis 7. Nochmal den alten Propheten. Weil irgendwie, als der das geschrieben hat, da muss Gott ihm einen Einblick in diese Situation gegeben haben, die jetzt hier gerade stattfindet. Jesaja 53, Vers 2 bis 7. Dort steht, er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Ja, auch die Jünger, die hatten diesen glorreichen, vor ihnen herreitenden mit dem Schwert erwartet. Aber Jesus war anders. Der Anblick gefiel ihnen irgendwie nicht mehr so recht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Ja, sie hatten ihn alle verlassen, sie hatten ihn nicht mehr geachtet in seiner Not. Als er da hing und gegeißelt und voller Blut verschmiert am Kreuz, sie haben ihn, ich weiß nicht, ob sie ihn verachtet haben, aber geachtet haben sie ihn nicht mehr, sonst wären sie bei ihm gewesen. Und dann fangen sie aber an zu verstehen, die Jünger. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt und wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und er sagt nun zu ihnen, Friede sei mit euch. Ich vergebe euch alles. Ich bin der. Ich bin der, wovon in Jesaja steht. Und das sagt er auch zu uns, das sagt er zu jedem Menschen, der glaubt, der an ihn glaubt. Friede sei mit dir, die sind deine Sünden vergeben. Alle Schuld, da ist keine Schuld mehr. Sie ist vergeben. Ja, Jesus sprach hinein mitten in diesen Raum. Hier steht ja, es war Abend geworden, es war sicherlich dunkel, die Tür war verschlossen da. In diese Dunkelheit über den Jüngern ist wirklich die Dunkelheit hereingebrochen, als sie da saßen. Das kennen wir auch, solche finsteren Stunden. Und dann dürfen wir uns dran erinnern. Da kommt Jesus hinein und sagt, Friede sei mit euch. Das ist wunderbar. Seine Worte, die wenden letztendlich den Blick weg von dieser Angst, von dieser Dunkelheit hin zur Freude, zum Frieden auf Gott. Vergebung, Versöhnung, Annahme, Liebe, Sicherheit, wunderbare Worte letztendlich. Ja, und nun belässt es nicht dabei, sondern er geht noch weiter. Er zeigt ihnen hier, liebe Jünger, schaut, da war ein Nagel drin, hier war ein Nagel drin. Da habe ich das getragen, eure Sünde, an diesen Nägelmalen, seht ihr das? Und hier ist meine Seite, da haben die Kriegsknechte mit dem Speer reingestochen, um zu gucken, ob ich wirklich tot bin, und ich war tot. Und er hat es ihnen gezeigt. Und er tut das, damit die Jünger wirklich verstehen, damit Klarheit wieder in ihren Kopf kommt, damit sie rausgerissen werden aus ihren düsteren und finsteren Gedanken, aus ihrer Selbstanklage und aus ihren Depressionen. Und er zeigt ihnen die Spuren der Kreuzigung. Und ich denke, ab diesem Zeitpunkt sind den Jüngern einfach wie Schuppen von den Augen gefallen. Sie haben verstanden, meine Güte, das stimmt. Er kann nicht nur durch Wände gehen, er sagt Dinge wie der Herr, Friede sei mit dir. Und jetzt zeigt er uns sogar noch diese Wunden. Er ist es. Es ist der Herr, der ist wirklich auferstanden. Maria Magdalena hatte recht, wunderbar, wie cool ist das, bitteschön. Und jetzt bringt er Frieden mit Gott. Wunderbar. Jesus fordert nicht einfach ihren Glauben ein. Maria Magdalena hatte ja gesagt, er ist auferstanden, sondern er hilft ihnen, dass sie an ihn glauben können. Und das tut er uns auch. Das tut er auch bei uns. Das ist sehr gut. Und ja, man sieht hier wirklich eine väterliche Liebe, eine Fürsorge. Es ist so schön, das zu sehen. Und er zeigt auch heute dir und mir und den Leuten draußen, zeigt er das immer noch. Er sagt immer noch, hey, Friede sei mit dir, glaube an mich. Der Friede kann mit dir sein. Und hier sind meine Hände und hier ist meine Seite. Das habe ich für dich gemacht. Das sagt er uns und das sagt er allen Menschen immer noch. Und das Interessante ist, wir werden diese Male, wir werden sie auch noch im Himmel sehen. In Offenbarung steht das. Jesus hat alles abgelegt von seinem schwachen menschlichen Leib, aber die Male, die trägt er. Er trägt uns. Er trägt uns in die Ewigkeit und er trägt uns auch in der Ewigkeit noch. Das ist ein Bild dafür, dass wir, ja, ewiges Leben halt. Das ist, ja. Und wegen dieser Wunden konnte er den Frieden für uns erkaufen mit Gott. Und ja, es ist ein Friede, den die Welt nicht kennt. Es ist ein ewiger Friede. Und jetzt wendet sich auf einmal das Blatt bei dieser ganzen Geschichte. Von diesem Düsteren hin weg geht's zum Licht letztendlich. Johannes schreibt jetzt auf einmal ganz nüchtern, er hat das alles gezeigt und dann, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Ich hätte was ganz anderes hingeschrieben. Da sprangen die Jünger und es war super und da war eine Riesenparty und sie haben alle durcheinander geredet und sie sind sich in den Armen gelegen und haben gesagt, wie sehr sie sich gefehlt haben und was sie hätten Fragen gehabt an Jesus ohne Ende und was war das jetzt? Wie cool, du bist wieder da, und sie freuten sich. Ganz nüchtern. Man weiß nicht genau, was da abgelaufen ist. Aber darum geht's jetzt auch nicht. Es geht einfach um diese Freude letztendlich. Und es geht dem Johannes darum, ja, sie freuten sich. Da war jetzt wieder Freude. Aus Angst wurde Freude. Aber es geht dann weiter. Sie sollen nicht dabei stehen bleiben, bei dieser Freude nur für sich, sondern, ja, da ist noch ein bisschen mehr. Sie haben verstanden, was Jesus damit meinte, Friede sei mit euch. Ja, uns sind die Sünden vergeben, wir sind angenommen von Jesus, erlebt. Er ist wirklich Gottes Sohn. Und deswegen sagt es Jesus auch dann nochmal letztendlich, das ist wirklich ganz feste Verstehen, Friede sei mit euch. Er hat es in diesem Kapitel 3-mal, glaube ich, gesagt. Das war ihm sehr wichtig. Und Das war das, worum es Jesus erstmal ging. Aber dann kommt das Zweite. Aber ich möchte noch einen Kommentar, der Willem Busch, der hat was dazu geschrieben, das hat mir recht gefallen. Einfach zum Kreuz. Das, was die Jünger auf einmal vor sich hatten, diesen gekreuzigten Herrn, der auferstanden war. Er schreibt, nichts in der Welt kann unser Herz so sehr trösten und aufrichten, wie der Aufblick zum Kreuz des Herrn Jesus. Von diesem Kreuz geht nicht ein scheußlicher Todeshauch aus. Von hier wird vielmehr herrlicher, göttlicher Lebensatem. Und das kommt daher, dass am Kreuz nicht irgendein Tod gestorben wurde. Hier geschah vielmehr eine gewaltige, herrliche Heilstat Gottes. Und da müssen wir den Blick drauf wenden. Da müssen wir jeden Tag drauf schauen. Das gibt uns so einen Frieden, so eine Freude. Das ist zu gewaltig, als dass wir es in unserem Leben verstehen werden. Wir werden den Himmel noch, die Ewigkeit noch brauchen, um es weiter zu verstehen, was da passiert ist. Und ja, durch diesen Frieden, den Jesus dadurch geschenkt hat, wegen diesem Frieden, in diesem Frieden begann letztendlich die Gemeinde. Die begann nicht vorher, die begann ab Pfingsten. Und Jesus redet jetzt schon über Pfingsten. Und das ist echt spannend. Es passierte nicht einfach so, die Gemeinde. Die war nicht auf einmal da, so auf der ganzen Welt auf einmal überall Gemeinden. Jesus hätte es machen können. Auf einmal überall sind Gemeinden. Nein, es passierte durch den Gehorsam unter die Sendung, die Jesus ausgesprochen hat an seine Jünger. Und deswegen sagt er jetzt in Vers 21, im zweiten Teil, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Dabei müssen wir eins bedenken. Manche sagen, ja, da sind nur die Apostel gemeint, nicht wir. Hier steht nirgendwo, dass es die Apostel sind, sondern da steht Jünger. Und die Jünger, die hier versammelt waren, es kann sein, dass das 120 Leute waren, weil in Apostelgeschichte liest man, dass da 120 Leute zusammen waren an diesem Ort, wo sie sich immer versammelten. Also die Jünger sind die Leute, die Jesus nachfolgen und nicht nur die Apostel. Und so gilt dieser Auftrag auch uns, weil wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir auch seine Jünger. Und wenn man im Griechischen nachguckt, dann ist es auch ganz deutlich, da steht nicht, also da kann man von der Grammatik her ganz klar sehen, es ist nicht ein einmaliger Auftrag an diese Personen jetzt, sondern es ist ein Auftrag, der bleibt, ein bleibender Auftrag, der bleibt, bis Jesus wiederkommt. Ja, und die Jünger, die Apostel leben nicht mehr, die Leute von damals. Wer soll das denn sonst jetzt machen als wir? Das ist ganz logisch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ja, stellt euch vor, Jesus hätte sich so auf der Erde verhalten, wie ich mich meistens verhalte. Ich schließe mich oft hinter meiner Tür ein und freue mich meines Lebens dort. Nicht aus Angst vor den Menschen, hier droht uns keine Gefahr, wir könnten rausgehen, es passiert normalerweise nichts. Ich verschließe meine Tür aus Menschenfurcht. Ich will mein Gesicht nicht verlieren, ich will meiner Karriere nicht irgendwie schaden, ich will nicht, dass es mir zu viel kostet, die Nachfolge. Ich möchte, das ist manchmal zu riskant, so diese Dinge. Es ist auch manchmal recht schmerzhaft und es ist anstrengend. Oh, es ist Arbeit. Und oft bin ich doch einfach viel zu beschäftigt und zu müde, weil ich ja sonst schon so viel habe. Habt ihr es gemerkt? Ich, meiner, mir, mich. Wie hat Jesus das gesagt oder gemacht? Er hat gesagt, Vater, dein Wille, nicht mein Wille. Nicht meiner, sondern dein Wille. Und das hat er gelebt, bis ins Letzte, bis aufs Blut, bis ans Kreuz. Darin ist er unser Vorbild. Jünger heißt, ihm nachzufolgen. Ihr habt nun Frieden mit Gott, habt erkannt, dass ich diesen Frieden teuer für euch erkauft habe. Und nun möchte ich, dass ihr diesen Frieden nicht nur für euch behaltet, liebe Jünger, sondern dass ihr ihn weitergibt. Ja, das ist letztendlich so ein leidiges Thema, ne? Dieses Mission, Sendung, Evangelisation. Es ist irgendwie auch so ein Lieblingsthema von Dani und von mir und irgendwie predige ich immer darüber. Es riecht so nach Arbeit und irgendwie, oh, meine Güte, ja, das ist halt denen ihr so. Könnte man doch denken oder annehmen, oder? Aber ich glaube, solche Gedanken, die kommen nicht aus der Weisheit, sondern sie kommen vom Teufel höchstpersönlich. Weil damit ist man sehr schnell fertig mit diesem Thema. Es ist nicht mein Thema und es ist auch nicht Danis Thema. Es ist auch nicht Waldemars Thema, es ist Jesu Thema. Weil er das andauernd gesagt hat. Alle vier Evangelien beschreiben genau diesen Auftrag am Schluss. Alle. Also, es gilt, wo zwei oder drei Zeugen, es sind jetzt vier Zeugen, die das im Prinzip vermitteln, was Jesus hier gesagt hat. Und ja, daher lasst uns auf Jesus schauen, wie er vor uns steht mit seinen Wundmalen. Das hilft. Das hat er nämlich auch bei den Jüngern gemacht und das hat geholfen. Wie er vor ihnen stand. Hier, das habe ich für dich getan. Schau in diese Löcher hinein. Denk dran, wie lange ich da hing. Was das mir gekostet hat. Deine Sünden sind dir vergeben. Du hast nun Frieden mit Gott, weil ich das für dich getan habe. Weil ich gearbeitet habe für dich. Weil ich nicht sitzen geblieben bin. Weil ich mich nicht eingeschlossen habe. Und jetzt, lieber Freund, will ich dich mit hineinnehmen, sagt Jesus zu den Jüngern. Sagt er auch zu uns. In diesen riesigen Auftrag, der damals begonnen hat, weil Jesus diese Sendung ernst genommen hat, die der Vater ihm aufgetragen hat. Lass dich mit hineinnehmen und sei ein Teil davon. Das sagt er eigentlich zu den Jüngern. Und das ist auch wieder eine ganz krasse Geschichte. Jesus sendet uns. Und von der Bibel her ist es so, dass der Gesandte so ist wie der Sendende. Also im Gesandten kommt der Sendende selbst. Vielleicht zu theologisch. Also Gott hat uns dazu berufen und auserwählt, dass er durch uns den Menschen begegnet. So, das passiert durch uns, durch mich, durch dich, also durch alle soll es passieren. Ich frage es immer, wie viel er das Gegenüber dort von Gott sieht. Ja, aber es passiert. Deswegen kann auch Jesus sagen in Lukas 10, Vers 16, wer euch hört, der hört mich. Und wer mich verwirft, der verwirft mich. Wer über mich verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat. Merkt ihr diese Linie? Das ist, also wer uns verwirft, wer diese Botschaft, die wir bringen, verwirft, der verwirft den Vater. Das ist nicht einfach nur ein bisschen irgendwas, was eine leichte Kost oder sowas. Gesandt wie Jesus gesandt. Ja, mit welchem Auftrag war Jesus gesandt? Es steht in Johannes 3, Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Gesandt, um zu retten. Und ja, gekommen, um zu retten. Und die Berettung, die besteht in der Vergebung der Sünden und damit mit ewigem Leben. Das ist dieser Friede mit Gott. Das ist die Rettung, Vergebung der Sünden. Und das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag. Sündenvergebung in die Welt hinaus zu posaunen. Die Botschaft vom Frieden mit Gott. Und jetzt kann man wieder einwenden, ja, aber Benny, du hast ja jetzt auch mehrfach erwähnt, dass du da auch ein rechter Versager bist und du die Türen schließt. Du warst ja auf der Bibelschule, du kannst das ja alles viel besser erklären als ich. Also meine Güte, versetze ich mal in meine Rolle, ja? Das ist nicht, das ist viel schwieriger für mich als für dich. Ja, kann sein. Aber wer glaubt, dass mir das leicht fällt, der täuscht sich. Mir fällt es auch schwer. Ich kann aus mir gar nichts. Keiner kann was aus sich. Niemand. Aus uns heraus können wir nichts. Aus uns heraus passiert letztendlich immer nur das eine, wir schließen uns irgendwann wieder ein. Verschließen uns hinter unserer Tür, resigniert. Meine Güte, es klappt irgendwie nicht. Ich habe mal was versucht, dem was zu sagen und irgendwie hat er nicht gehört und jetzt lasse ich es lieber. Ich glaube, ich kann das nicht. Tür zu. Aber Jesus ist auferstanden, Leute. Er lebt. Und Jesus hat uns seinen Helfer verheißen. Und den hat er zu Pfingsten verheißen. Und Pfingsten ist nicht irgendwann in der Zukunft, sondern Pfingsten ist in der Vergangenheit. Jeder Mensch, der an Jesus glaubt, der Buße getan hat, der Jesus in seinem Leben hat, der hat den Heiligen Geist. Christus in euch, was heißt das? Der Heilige Geist lebt in uns. Die Kraft Gottes. Und darum haucht er sie jetzt auch an und sagt in Vers 22, nachdem er das gesagt hatte, haucht er sie an, sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Ganz interessant. Jesus sendet sie. Und jetzt kommen nicht die Einsatzpläne auf den Tisch, so, du gehst dahin, du gehst da, die und die Botschaft hier, die und die, die Strategie da und so machst du das und du machst es so. Nein, er sagt, empfangt Heiligen Geist. Das ist Gottes Strategie, den Heiligen Geist zu haben. Er haucht sie an, spricht, empfangt Heiligen Geist. Das war nicht irgendeine Floskel heißt das. Eine Flochte, ein neues deutsches Unwort. Genau, es ist ein Riesengeheimnis, was hier passiert letztendlich. Es ist erstmal tut Gott damit, Jesus damit zeigen, dass er Gott ist, weil er sendet den Heiligen Geist. Und dieses Anhauchen, das finden wir nämlich nur dreimal in der Bibel. Das finden wir bei der Schöpfung. Und Gott blies den Odem des Lebens in den Menschen und er ward eine lebendige Seele. Und wir finden das in Hesekiel. Waldemars erste Predigt, über, wisst ihr noch, was das war? Genau, Hesekiel, das Meer von Knochen. Und Gott blies den Odem des Lebens hinein und die wurden auch lebendig. Das klapperte und da waren lebendige Seelen. Das ist genau das Gleiche. Und hier an dieser Stelle haucht Jesus als Gott ihnen auch das zu, den Heiligen Geist. Sie hatten ihn danach noch nicht. Der kam erst zu Pfingsten. Das heißt, es ist schon eine prophetische Handlung. Aber es ist auch Erfüllung von alttestamentlicher Prophetie. Das ist Hesekiel, was hier passiert. Und es zeigt den Jüngern, hey, das ist Gott. Das ist Gott, der jetzt vor uns steht. Weil das, was er sich jetzt anmaßt, das kann kein Mensch sein. Das kann nur Gott. Und das ist großartig. Das dürfen auch wir festhalten. Und somit bedeutet dieses Anhauchen wiedergeboren werden. Das ist die Wiedergeburt. Das ist das neue Leben, was wir geschenkt bekommen. Wenn wir den Heiligen Geist bekommen, dann sind wir eine neue Schöpfung. Da ist nicht mehr dieser alte Mensch. Das ist was ganz Neues. Da ist nicht mehr hier dieser ängstliche Mensch, der sich verkriecht hinter seiner Tür, sondern da ist ein ganz neuer Mensch, den Jesus gebrauchen kann, den Jesus sendet. Johannes schreibt in 1. Johannes 3, Vers 2 dazu, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht geoffenbart worden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbart wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ja, wir können in Gottes Nähe treten, als neue Schöpfung. Das ist, ja, sind viele so unfassbare Dinge, wo ich einfach von begeistert bin. Genau. Kompletter Wechsel von der Angst zur Freude. Die Sünden sind ihnen vergeben und nun kündigt er ihnen an, ja, ihr werdet den Heiligen Geist bekommen, ihr werdet Kraft bekommen aus der Höhe. Und ja, das ist es, er schickt sie nicht alleine los, er schickt uns auch nicht alleine los. Und ja, wir dürfen nicht vergessen, das passiert auch nicht einfach so. Diese Offenbarungsstelle, die ich gelesen habe, Jesus ist da und klopft an unsere Herzenstür und er will ganz in uns wohnen. Das ist an uns Christen gemeint. Das tut er bei uns. Hey, komm, jetzt lass mich doch mal wieder rein. Ich will nicht im Türrahmen stehen. Ich will auch nicht im Flur stehen. Ich will mit dir im Esszimmer sein. Ja, womit wir uns füllen, damit, das geben wir auch weiter. Ne? Das ist halt so. Und wenn wir uns mit Jesus füllen, wenn wir ihn ganz reinlassen, dann werden wir übersprudeln vor Freude und wir werden Licht sein. Wir werden Licht sein. Nicht, weil wir dann so toll sind, weil Jesus toll ist und er zur Geltung kommt. Deswegen. Und damit komme ich zu dem letzten Vers, Vers 23. Da ist mir fast der Kopf explodiert. Weil da steht, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Die hätte ich am liebsten weggelassen von der Predigt, weil ich dachte irgendwie, ja, es reicht dann ja auch. Aber ich denke, man kann diese Stelle auch sehr gut erklären. Ich hoffe, dass ihr da mit mir gehen könnt und es versteht. Können wir jetzt Sünden vergeben auf einmal oder Sünden belassen bei den Menschen? Was glaubt ihr, können wir das? Ich glaube auch nicht, weil die Bibel immer eine klare Ansage hat. Wer kann Sünden vergeben? Gott, durch Jesus Christus, durch sein Werk. Gott, das ist Gottes Sache, wir können das nicht. Dementsprechend muss man jetzt an diese Stelle herangehen und versuchen, sie zu verstehen, was Jesus hier meint. Auch in diesem Kontext, dass er das jetzt sagt. Er möchte ihnen hier nämlich was klar machen. Die Stelle ist natürlich ziemlich umstritten. Also da hat katholische Kirche einiges rausgemacht, was für mich eher Anmaßung ist. Was nicht gut ist, nicht richtig ist. Das hat Jesus nicht gemeint. Damit stellen wir uns über die Bibel. Wir wollen uns unter die Bibel stellen und damit ist klar, Gott kann das nur. Ja, mit Vers 23, so verstehe ich es, drückt Jesus aus, welche Verantwortung er uns überträgt. Welche Verantwortung es eigentlich hat, dieser Auftrag. Welche Auswirkungen dieser Auftrag hat in der Welt. Welche krassen Auswirkungen das hat. Das ist nämlich gar nicht ohne. Denn Gott selbst möchte durch uns zu den Menschen sprechen, durch sein Wort, durch die Botschaft. Und durch unser Handeln, durch unsere Worte sollen die Leute ihm selber begegnen. Also er macht nicht irgendwelche Wunder, irgendwelche großen Dinge, das tut er auch, um den Menschen zu begegnen, sondern er gebraucht jeden Einzelnen davon, von uns, von den wiedergeborenen Menschen. Und Jesus sagte also, wenn jemand die Botschaft der Vergebung der Sünden weitergibt, den Menschen, die noch verloren sind, ihm sagt, hey, wenn du glaubst, wenn du wirklich an Jesus glaubst und wenn du Buße tust, dann sind dir deine Sünden vergeben. Dann ist es auch so. Dann ist es so, weil das ist Wort Gottes. Es ist nicht irgendeine Floskel oder ein leeres Wort, dass wir weitergeben, es ist ja das lebendige Wort Gottes. Das steht hier in der Schrift. Gottes Wort ist lebendig. Und es macht das, was es will. Es ist nicht einfach nur ein Wort, was ich mal geschrieben habe und dann weitergebe und ja, der andere hört das, findet es ganz gut oder so. Sondern Gottes Wort ist lebendig. Das lebt, es macht etwas mit den Leuten. Und das dürfen wir als schwache Geschöpfe weitergeben. Da spricht dann Gott zu den Menschen und nicht mehr wir. Und nicht wir vergeben somit den Menschen oder belassen ihnen die Sünden, sondern wir geben eigentlich nur das weiter oder lassen das durch uns weitergeben, was Jesus bereits getan hat. Versteht ihr? So ein bisschen? Es ist ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, dass es so ist. Es ist ein Auftrag mit einer Tragweite über dieses Erdenleben hinaus, den wir haben. Es geht nicht einfach nur darum, hier die Gemeinde zu füllen, damit hier einfach mehr Leute sitzen oder so. Das ist eigentlich nebensächlich. Das ist schön für uns. Aber im Himmel werden mega viele Leute sein. Da sind nicht nur so wenige wie hier. Darum geht's, dass der Himmel voll wird. Dass da viele sind, viele Verlorene, die jetzt noch suchen. Darum geht's. Und da können wir dran teilhaben. Jesus beauftragte damals Fischer. Also keine hohen Leute, keine Weisen, was weiß ich was für. Und heute tut er es auch noch. Er beauftragt ganz normale Menschen, schwache Menschen, kraftlose Menschen, keine großartigen. Und ja, er möchte dich und mich dazu gebrauchen, um die Botschaft vom Erlass der Sünden weiterzugeben. Und das ist ja letztendlich sein Wort. Das ist das, was er immer gesagt hat. Also nochmal vielleicht als Erklärung, wie Jesu Worte letztendlich bei den Menschen etwas bewirkt haben. Da haben manche darauf reagiert mit Buße. Sie sind Jesus nachgefolgt. Bei den Jüngern, folgt mir nach, sie sind ihm nachgefolgt. Da passierte etwas. Jesu lebendige Worte haben gesprochen, ja. Aber bei manchen passierte gar nichts. Das haben diese Worte gemacht. Genauso ist es auch, wenn wir diese Worte weitergeben. Da passiert genau das Gleiche. Die einen reagieren drauf mit Glauben und die anderen nicht. Und das gilt im Himmel dann. Das ist nicht irgendwie ein Spaß oder sowas. Das ist auch nicht irgendwas, womit wir uns profilieren, sondern das sind Dinge, wir müssen dieser Sache dienen und das gilt im Himmel. Denn wer hier Buße tut, der ist im Himmel, der hat die Sünden vergeben, wer an Jesus glaubt. Und wer nicht, der eben nicht. Wir sind so gesandt zu den Verlorenen. Und ja, es ist so wie bei Jesus. Jesus wurde vom Vater gesandt, jetzt sendet Jesus uns. Und da haben wir ein großes Vorbild. So kommt dann Gott selber zu den Menschen. Und jetzt möchte ich zum Schluss kommen. Wenn Jesus so vor uns steht, mit diesen durchbohrten Händen, mit dieser durchbohrten Seite, nicht anklagend, sondern mit diesem Satz, Friede sei mit euch. Euch ist alles vergeben. Ihr fühlt euch so schlecht vielleicht, weil ihr viel Mist gebaut habt in eurem Leben. Vielleicht ist euer Leben auch gerade vor die Wand gefahren. Glaubt an mich und dann habt ihr den Frieden Gottes. Den habt ihr. Und wenn er vor uns steht, voller Liebe, nicht mit dieser Anklage, wie können wir ihn abweisen? Wie können wir ihn abweisen, wenn wir ihn wirklich sehen? Wenn wir ihn abweisen, dann sehen wir ihn nicht wirklich. Wie können wir Jesu Auftrag abweisen und uns hinter unseren Türen verstecken, wenn er sich nicht versteckt hat? Wenn er das gelebt hat, bis aufs Blut? Wir sind schwach. Natürlich sind wir schwach. Aber interessanterweise hat doch Jesus uns ausgesucht, uns schwache Menschen, dass wir das tun. Er wusste das. Es ist sein Problem, mit diesen schwachen Leuten etwas zu erreichen, nicht unser Problem. Und er macht es. Er gebraucht uns. Durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt, kommt Gott selbst zu den Menschen. Ja, ich denke, wir verstehen nicht mehr so viel von Ehre. Das ist eher sowas Orientalisches. Deutschland, Ehre, komisches Wort. Aber ich glaube, um Ehre zu verstehen, die größte Ehre, die es gibt für einen Christen, ist, sein Leben in diesen Auftrag aufgehen zu lassen. Es kann nichts Größeres geben. Es gibt nichts Größeres. Fällt euch was ein? Mir nicht. Es ist das Größte. Und so möchte ich schließen mit Offenbarung 3, Vers 8. Das ist ein Brief, den Jesus an die Gemeinde in Philadelphia geschrieben hat. Es ist mal nicht der Brief an Laodicea, sondern Philadelphia. Dort steht, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Ja, und das Das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich euch und das wünsche ich uns als Gemeinde, dass Jesus das auch über uns schreiben kann. Und das kann er über uns schreiben. Wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, wenn wir sein Wort bewahren, was heißt denn sein Wort bewahren? Das heißt nicht, es hinter der verschlossenen Tür in meinem verschlossenen Regal zu bewahren und zu sagen, ja, es gibt dieses Buch und da sind auch tolle Sachen drin, sondern diese Aussagen ins Leben hinein, mit ins Leben hineinzunehmen, wenn das ein Auftrag ist, diesen Auftrag zu tun. Das bedeutet, sein Wort zu bewahren. Ja, und dann schreibt er, du hast eine kleine Kraft. Genau deswegen. Darin liegt Kraft, wenn wir das tun. Und wenn wir seinen Namen nicht verleugnen. Und dieses Türen zuschließen, was wir andauernd machen, das ist seinen Namen verleugnen. Das ist nicht schön. Jesus freut sich nicht so sehr darüber. Und die vielen Verlorenen auch nicht. Ja, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Das möchte ich uns einfach zusprechen. Amen.